Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Die Zukunft des Bauens dreht sich um Nachhaltigkeit, da die Bauindustrie bekanntlich eine beträchtliche Menge CO2-Emissionen verursacht. Es ist daher dringend notwendig, innovative Lösungsansätze zu finden, die umweltfreundlicher sind als herkömmliche Betonkonstruktionen. An der Universität Kassel wird bereits seit einigen Jahren intensiv an der Entwicklung umweltfreundlicher Baumaterialien geforscht, zum Beispiel mit Hilfe von Robotertechnik. In der Vergangenheit lag der Fokus der Forschungsarbeiten vor allem auf dem Einsatz von Holz als nachhaltigem Baustoff. Da haben wir hier bei Hessen schafft Wissen auch schon in der einen oder anderen Folge drüber gesprochen. Im Laufe der Zeit ist jedoch ein weiterer natürlicher Rohstoff in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, der Reishi-Pilz. Wahnsinnig spannend, wie ich finde. Leiter des Projekts im Fachbereich Experimentelles und Digitales Entwerfen und Konstruieren ist der Architekt und Professor Philipp Eversmann. In dieser Folge von Hessen schafft Wissen gewährt er uns faszinierende Einblicke in die innovative Anwendung von Biomaterialien wie eben Pilzen in der Architektur. Gleichzeitig erläutert er, auf welche Weise Roboter neue materialeffiziente Baukonzepte ermöglichen. Viel Spaß bei der Folge, los geht's. Guten Tag, Herr Professor Eversmann, herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, auch vielen Dank für das Interview.
Ja, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind zwei große Themen, die seit Jahren in aller Munde sind. Und in unserer Gesellschaft werden ja viele neue Ansätze diskutiert und auch implementiert, oftmals durch Technik, wie wir unser Leben nachhaltiger gestalten können. Sie sind Architekt und Sie arbeiten daran, Digitalisierung und Nachhaltigkeit stärker in der Architektur zu etablieren. Deswegen zunächst mal die Frage, warum? Fangen wir mal mit dem digitalen Part an. Warum ist es so wichtig, dass Architektur digitaler wird?
Ja, das war eigentlich so der Anfang meiner Tätigkeit, auch als auch noch nicht forschender Architekt, dass mich eigentlich auch schon im Studium ja so digitale Zeichenmethoden sehr interessiert haben. Und ich dann gemerkt habe, dass man dadurch eben ja nicht nur eine Zeichnung, die dann irgendwann fertig ist und die man dann nur noch schwer ändern kann, erstellen kann, sondern dass man eben auch Zeichnungen erstellen kann, wo man ganz viele Variationen in ganz kurzer Zeit und auch ja sehr viele Unterschiede darstellen kann. Und das hat mich irgendwie von Anfang an fasziniert. Und das habe ich dann auch so als Architekt versucht zu implementieren oder versucht an Projekten anzuwenden. Mhm. Und das hat sich dann später in der Forschung dann weitergezogen.
Das ist wahrscheinlich mittlerweile kompletter Standard, oder? Dass diese architektonischen Zeichnungen digital erfolgen in allererster Linie?
Ja, wo man da nochmal das vielleicht genauer definieren muss, weil digital ist natürlich jetzt schon seit der ganzen Weile eigentlich alles. Das heißt, wir zeichnen natürlich am Computer mit Software und eben zeichnen CAD-Programmen und das gibt's eigentlich schon ziemlich lange. Das war aber so oder ist auch immer noch so, dass eigentlich diese Programme so erstmal ja dem Zeichenbrett eigentlich nachempfunden waren. Das heißt, man hat gesagt, okay, man nimmt jetzt eben ein, statt dem Bleistift nimmt man eben einen digitalen Bleistift und zeichnet eine Linie, die dann eben von A nach B führt. Und das, was eben mich dann interessiert hat, war ja diesen Linien eben auch noch mehr Bedeutung zu geben und sie eigentlich zu vernetzen mit den anderen Zeichnungen, die man darauf dann entwickelt und auch zusätzliche Informationen eben zu den Geometrien, die man zeichnet, dazuzugeben.
Okay, und so ging Ihre Auseinandersetzung dann also los im Bereich der Digitalisierung von Architektur. Und Sie haben es ja schon angedeutet, trotzdem nochmal die Frage, was würden Sie sagen, wie groß ist der Anteil und die Bedeutung von Digitalität heute in der Architektur? Wahrscheinlich nahezu 100%, oder?
Ja, die ist sehr hoch, eben auf den Bezug, um das vielleicht nochmal genauer zu erklären, dass jetzt alle Büros und alle Architekten eigentlich digital arbeiten, das heißt mit dem Computer arbeiten. Aber diese Art von eben digitaler Zeichnung, die wir machen, die unterscheidet sich dann nochmal dadurch, dass eigentlich ja so eine Zeichnung eben in einer gewissen Struktur aufgebaut ist, so dass wir eigentlich mehr so einen Entwurfsprozess entwickeln. Das heißt eigentlich eine Art von Zeichenlogik, anhand der sich dann das komplette Architekturmodell mit allen Zeichenbestandteilen dann eigentlich von selbst aufbaut. Das heißt, man nennt es parametrisches Zeichnen. Das heißt, anhand von Parametern, die dann später in so einem Entwurfsmodell eigentlich die Zeichnung dann selbstständig ausführen. Und das ist
also
so
eigentlich,
ein,
es klingt ja fast wie, als würde man mit einem Prompt eine KI füttern, aus meinem Verständnis her.
Ja,
dass man
genau,
Parameter vor, Texturen, Größe von Räumen, was weiß ich, irgendwelche Rahmenbedingungen, die eben wichtig sind, Materialien, und dann wird das Modell erstellt, ohne dass sie jetzt jede Linie irgendwie zeichnen müssen selber.
Genau, das ist nochmal so ein nächster Schritt drauf, aber den Schritt, den ich eigentlich jetzt bezeichne, ist, dass man eben zeichnet wie in so einer sehr durchdachten Art und Logik. Das können Sie sich so ein bisschen vorstellen, wie dass, wenn zum Beispiel Architekten sagen, sie haben ein Entwurfskonzept entwickelt, was wirklich bis zur letzten Tür oder Türklinke sich durchzieht, ein Entwurfsgedanke. Und der ist wirklich in so einem Modell konkret verbunden. Das heißt, jede Linie weiß, mit welcher sie zusammenhängt, ob sie zum Beispiel eben eine Wand darstellt oder eine Tür oder ein Fenster und so weiter. Und diese unterschiedlichen Zeichenbestandteile sind dann miteinander verlinkt. Und eigentlich das, was wir machen, ist auch zu entwerfen, wie ist jetzt diese Zeichnung aufgebaut, was für eine Logik hat die. Und das ist auch wirklich von Projekt zu Projekt auch komplett unterschiedlich. Also da ist nicht immer die gleiche Art, wie das gezeichnet wird. Und es hat aber den Vorteil, dass man eben danach, wenn man jetzt zum Beispiel was ändern will, kann man das dann anhand von den Parametern machen und muss nicht nochmal eben die komplette Zeichnung nochmal neu machen. Und man kann eben auch dann anhand von den Parametern ganz viele unterschiedliche Varianten erstellen und die auch beurteilen, hat einfach mehr Möglichkeiten auch von der Darstellung.
Das zweite große Thema, das ich angesprochen habe, ist das der Nachhaltigkeit. Da steigen wir gleich gern auch nochmal ein bisschen detaillierter ein, aber erstmal zum Einstieg eine allgemeinere Frage. Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert hat die Architektur, die Stadt- und die Landschaftsplanung für Nachhaltigkeit und für die Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele?
Ja, muss man sagen, leider einen sehr hohen, weil sie auch eben aktuell vor allem eben die gebaute Umwelt eine der größten Probleme darstellt von Nachhaltigkeit. Insgesamt ist Bauwesen bei 40% eben von den Gesamtemissionen. Das ist jetzt mit auch der Energie, die verwendet wird, von eben weltweiten Emissionen von CO2. Und da machen die Materialien und auch die Konstruktionsweise nochmal um die 11-12% aus. Es ist natürlich ein riesiger Wert, wenn Sie das vergleichen, zum Beispiel, was immer wieder in den Nachrichten ist, ist eben das Ganze, die sozusagen Flugzeuge und die Emissionen, die dadurch entstehen, und es sind nur 2% im Vergleich. Und das ist natürlich, dadurch hat man einen riesigen Wert oder riesige Emissionen, die da entstehen, und da haben wir natürlich eine große Verantwortung jetzt für die Zukunft. Ja, und die Hoffnung ist natürlich, oder unsere Hoffnung, unsere Herangehensweise ist, dass wir durch Digitalisierung und effizientere Bauweisen, neue Bauweisen, aber auch neue Materialien, das eben drastisch senken können, wie wir jetzt die neuen Gebäude, die wir jetzt bauen, oder auch Gebäude, die wir weiterbauen, verändern, sich dann eben anders entwickeln und einen viel geringeren Beitrag eben für eben diese negativen Beiträge zur Nachhaltigkeit, sondern dass man das Ganze eben umdenkt.
Also es gibt einen großen Handlungsdruck, großen Bedarf. Das führt für Expertinnen und Experten wie Sie aber natürlich auch zu der Situation, dass Sie sehr gefragt sind mit ihren Ideen, mit ihren Ansätzen, und dass Sie sich da ganz gut, glaube ich, ausleben können und neue Ideen entwickeln können, was ja für Forschende, für Menschen, die eben wirklich auch gern in die Zukunft denken, eine wahnsinnig spannende Herausforderung und Aufgabe ist. Und Sie haben angesprochen, dass natürlich wahnsinnig wichtig ist, sich jetzt umzuschauen nach alternativen Materialien, Konstruktionsweisen und dergleichen mehr. Ein Material, das da ja seit vielen Jahren eigentlich sehr intensiv diskutiert wird und ja auch an vielen Stellen schon verwendet wird als Alternative zum Beton, ist das Holz. Wobei ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch mitunter schon ein, zwei kritischere Stimmen zugehört. Deswegen die Frage, Wie sehen Sie das? Ist Holz die Lösung? Ist das Bauen mit Holz sehr, sehr viel nachhaltiger als zum Beispiel mit Beton, weil es ja eben CO2 speichert und nachwächst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht nochmal dazu so als Exkurs. Von unserer Seite war es eben auch, oder ist es auch eben aktuell wahnsinnig spannend, weil wir auch so gefragt sind und auch gezielt.
Darf man ja ganz uneitel mal so
genau,
sagen.
Ist ja genau. So. Und sich das aber auch tatsächlich so ein bisschen erst unbemerkt eigentlich entwickelt hat, da wir eigentlich eher so aus dieser Digitalisierung erstmal von der Zeichnung, aber dann in dem zweiten Schritt von der Herstellung uns entwickelt haben und unsere Forschung entwickelt haben. Jetzt mittlerweile auch umgekehrt, also von der Herstellung in die Zeichnung oder in den Entwurf. Und sich diese, die Materialien, die wir da verwenden, stark in, eben nachwachsende Materialien, unsere Forschung entwickelt haben. Und das natürlich auch aus diesem Grunde. Generell würde ich aber sagen, dass es jetzt nicht so ein Mantra gibt, eben nur das eine Material zu verwenden, weil das alles lösen kann, weil wir einfach gesamt gesehen ist erstens mal nicht funktioniert, weil wir da gar nicht die Mengen aufbringen können, aber auch eigentlich für jede Bauaufgabe halt unterschiedliche Materialien sinnvoll sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein extrem hochperformantes Material braucht und dadurch zum Beispiel sehr viel einspart an Material oder dann eben auch an Emissionen, dann kann es eben auch sinnvoll sein, dann ein ganz, ich sag mal, schlechtes Material zu nehmen, wie zum Beispiel Carbonfasern, was einen enormen Emissionen
im Sinne
Emissionen hat. Aber wenn man zum Beispiel ein Flugzeug eben baut, dann spart man ja dadurch, wenn man das verwendet und es wesentlich leichter ist, durch so eine Bauweise dann wieder sehr viel Treibstoff. Und da macht es dann zum Beispiel Sinn. Aber im Bauwesen ist natürlich sehr interessant, dadurch, dass wir so unglaubliche Massen auch an Materialien brauchen. Und jetzt nicht unbedingt es erforderlich ist, das höchst performanteste Material zu verwenden, zum Beispiel jetzt im Wohnungsbau oder eben diesen Bauaufgaben, die so ganz in der Masse eben notwendig sind. Und da sind eben solche Materialien wie Holz oder auch andere Biomaterialien einfach hochinteressant, weil sie eben auch CO2 speichern können und sie auch nachwachsend sind. Das heißt, wir können sie regenerieren, wir können sie teilweise eben auch mit neuen Biomaterialien selbst züchten. Und da entwickeln sich natürlich unglaublich spannende neue Arten eigentlich, wie wir jetzt so an solche Baumethoden rangehen, wo wir ja nicht nur das Material eben so nehmen, wie es kommt und es dann einfach nur weiterverarbeiten, sondern eigentlich auch den Wachstumsprozess dann zum Beispiel eben auch mit beeinflussen können und steuern können.
Den Wachstumsprozess von diesen natürlichen Materialien. Und da kommen wir gleich noch auf ein besonders spannendes Material, an dem Sie da auch forschen. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei Holz. Ich habe noch zwei Nachfragen. Zum einen meinten Sie, also im Bauwesen, im Vergleich zum Beispiel zu, wenn wir Flugzeuge bauen, ist es nicht ganz so wichtig immer, dass die Materialien absolut performant sind. Ich nehme an, damit meinen Sie, dass zum Beispiel relativ gesehen Holz vielleicht nicht die gleiche Tragkraft oder Stabilität hat wie zum Beispiel Beton, deswegen, oder sagen wir, Feuerschutz nicht ganz so stark ist, deswegen vielleicht objektiv gesehen ohne Kontext weniger performant ist, aber dass eine hinreichende Erfüllung der Performance Ansprüche, also zum Beispiel, dass natürlich die Tragkraft gegeben sein muss und so weiter und dass es natürlich auch behandelt werden kann, um feuerresistent zu sein, ausreicht, um es trotzdem zu verwenden, ohne erhebliche Nachteile und dass die Vorteile dann eben überwiegen aufgrund dieser zum Beispiel CO2-Einspeicherung.
Ja, genau, obwohl man dann natürlich auch noch diversifizieren muss, weil das strukturelle Verhalten ein großer Unterschied jetzt ist zum Beispiel zu dem Brandverhalten. Mhm. Im Brandverhalten ist es tatsächlich, kann man Holz trotzdem, obwohl es erstmal, man weiß ja, dass es brennt. Man kann es allerdings so dimensionieren, dass man eben diese Brennrate dann mit einberechnet. Und der Witz ist eben gerade bei dem Holz, dass es dann so eine Kohleschicht ausbildet und dadurch eigentlich das Holz, was dahinter ist, schützt. Also wenn Sie sich mal ansehen, solche Tests, wo man das macht, eben ganze Gebäudeteile mal abzubrennen und man vergleicht dann eben ein Betongebäude und ein Holzgebäude, das steht dann eben nach relativ kurzer Zeit von dem Betongebäude nur noch sehr wenig da. weil es dann in sich zusammenfällt und bei Holz ist das nicht so. Das heißt, man kann es auch eben für die Zeit, wo man jetzt will, dass es noch hält, sehr gut dimensionieren und es auch für eben Bauaufgaben einsetzen, wo sowas erforderlich ist. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt eben das vergleicht und sagt, man will jetzt zum Beispiel ein Hochhaus bauen, geht auch mit Holz, aber da ist es wahrscheinlich nicht so das Effizienteste, weil man dort einfach dann sehr große Massen verwenden muss an Holz, weil einfach die Leistungsfähigkeit nicht ganz so hoch ist. Wenn man sich allerdings mal anschaut, wie viel oder wo wir überhaupt Hochhäuser wirklich brauchen, dann ist es nicht die Anwendung, die eben eher den höchsten Stellenwert hat. Und das heißt, wir haben einfach ganz viele Bauaufgaben, wo wir ja solche nachwachsenden Materialien eben sehr gut verwenden können und das idealerweise auch sollten. Ja.
Das auch sollten, wobei natürlich eine Herausforderung ist, die hatten Sie auch schon in dem Nebensatz angesprochen, dass auch diese Materialien endlich sind, nicht wahr? Also Holz muss eben erstmal wachsen, Holz braucht auch Platz, um zu wachsen. Der Bedarf steigt, deswegen steigen auch die Preise. Und in einem Vortrag, den ich mir angeschaut habe von Ihnen, da zitieren Sie die Süddeutsche Zeitung mit diesem kleinen Auszug hier. Da steht geschrieben, würde man nur 25% der jährlich verbauten Betonmenge durch Holz ersetzen wollen, müsste man jedes Jahr einen neuen Wald pflanzen, der anderthalbmal so groß ist wie die Fläche Indiens. Zitat Ende. Also das zeigt schon, Holz ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Komponente hin zu mehr Nachhaltigkeit im Bauwesen, aber wahrscheinlich auch nicht die Lösung, die eine, die einzige.
Genau, also die einzige Lösung kann es nicht sein, wie man an jetzt diesem Zitat, was übrigens nicht von mir stammt, sondern von der Süddeutschen Zeitung.
Ja, ich sagte, also Sie haben es verwendet, daher habe ich es gefunden, das wollte ich Ihnen nur als Credit angedeihen lassen, aber richtig, stammt aus der Süddeutschen.
Genau, und da sieht man so an diesen Größenangaben halt, finde ich, ganz schön, dass es nicht die einzige Lösung sein kann. Vor allem, wenn man sich eben auch vorstellt, dass auch wenn man jetzt enorm aufforstet zum Beispiel, braucht es einfach dann doch relativ lange, bis so ein Baum eben wächst, bis wir ihn dann verwenden können als Bauholz. Also so zwischen 30 und 70 Jahren, bis wir diesen Baum eben fällen können und dann weiterverarbeiten können. Und deswegen brauchen wir eben auch Alternativen, die sich eignen und die viel schnell wachsender sind und die das Ganze ergänzen können. Und da haben wir zum Beispiel auch an einer weiteren auch Holzart eigentlich geforscht mit einigen anderen Partnern, auch an der Universität Kassel zusammen. Und zwar an Weidenholz, was man eben in viel schneller wachsen lassen kann oder was von sich aus viel schneller wächst, weil das ja eigentlich so eine Art Routen sind. Also können Sie sich vorstellen, so wie so eine Art Bambus eigentlich, was aber eben auch in Deutschland wachsen kann. Und diese Routen wachsen eben dann innerhalb von nur einem Jahr. Und dann können wir sie direkt ernten und dann weiterverwenden oder weiterverarbeiten zu einem Endlosfaden, den wir dann eben für textile Anwendungen, also so strukturelle Textilien für die Architektur, aber auch für die additive Fertigung, wo wir dieses Holz dann eben so ähnlich wie Sie es vielleicht von so kleinen Hand-3D-Druckern kennen, bloß eben auf so einem Architekturmaßstab dann weiter verarbeiten können.
Verstehe, ja. Also auch da schauen Sie sich nach weiteren Materialien um, die geeignet sein könnten, die schneller wachsen als Holz. Sie haben es angesprochen, im Falle von Holzbau tendenziell so 30 bis 70 Jahre, bis so ein Baum gefällt werden kann. Und ein anderer Rohstoff, der da offenbar in Frage kommen könnte, sind, wie ich hier bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch festgestellt habe, zum Beispiel Pilze. Sie forschen, soweit ich weiß, in einem aktuellen Projekt genau dazu, also an Pilzen als potenzieller Baustoff. Fand ich erstmal verblüffend, deswegen erzählen Sie doch mal, wie und warum sind Sie auf diese Idee gekommen, Pilze in der Architektur einzusetzen?
Ja, also es handelt sich dabei allerdings, was man noch dazu sagen muss, nicht um die Pilze, die wir vielleicht so kennen, die halt eben im Wald wachsen, beziehungsweise das, was wir sehen, das ist die Frucht, sondern das, was darunter ist, also das Wurzelwerk von Pilzen, das nennt man Mycelium. Und das hat sich eigentlich entwickelt, dieses Projekt, auch nicht direkt von Mycelium, sondern auch eben diesen Holzfäden, von denen ich vorher gerade erzählt habe. Und zwar hatten wir eben unterschiedliche Versuche gemacht, auch mit Studierenden, wo wir solche ganz filigranen 3D-Gitter entwickelt haben, die wir eben ja eigentlich quasi 3D gedruckt haben mit dem Roboter. Und die haben uns sehr fasziniert. Ja, das waren solche dreidimensionalen Gitterstrukturen. Und wir haben aber keine sinnvolle Anwendung dafür gefunden. Die waren einfach nur sehr, sehr schön und interessant. Und außer jetzt vielleicht als eben dekoratives Element. Und dann kam eben eine Idee zusammen mit Jan Wurm, das ist ein Ingenieur von Arup, einem Ingenieurbüro, und dem Dirk Hebel, der am Karlsruher Institut für Technologie arbeitet, das Ganze mit Mycelium zu kombinieren und ja ein neues Material dazu entwickeln, was eben auch die so eine Leistungsfähigkeit für die Architektur hat. Aus dem Grunde, dass das Mycelium an sich, das ist so ein ja eher schaumartiges Material, eben relativ geringe strukturelle Möglichkeit oder Eigenschaften hat und dadurch einfach in der Architektur bisher von der Anwendung, ich sag mal, relativ beschränkt war, weil einfach auch die Bauteilgröße dadurch sehr reduziert war. Es gab oder es gibt auch Anwendungen schon so als Akustikelemente, aber eben nur in der Größe von vielleicht einen halben Meter maximal von der Seitenlänge. Und wir wollten es eben ja in einem viel größeren Maßstab versuchen anzuwenden. Ja, und forschen da jetzt seit circa 3 Jahren daran. Es ist jetzt schon so in die zweite Phase gegangen, dieses Projekt, und haben dort eben ein neues Verbundmaterial entwickelt, was ja so in Analogie zu dem Stahlbeton, den Sie ja auch vorher angesprochen haben, wo man eben auch ein Stahlgitter hat, in den dann der Beton reingegossen wird und der dann eben zusammen mit diesem Stahlgitter eine oder sehr gute strukturelle Eigenschaften ausbildet. Und hier haben wir eben ein 3D gedrucktes Holzgitter, wo wir dann das Mycelium nicht nur jetzt reingießen, sondern eben rein wachsen lassen.
Und welche Vorteile hätte das? Also was sind da die gewünschten Eigenschaften?
Genau, die Eigenschaften sind einmal Eigenschaften, die es eben schon gibt an sich vom Mycelium. Das heißt, es ist akustisch sehr gut wirksam. Und die zweite wichtige Eigenschaft ist eben, dass wir ja das in einem größeren Maßstab Elemente herstellen können, die auch selbsttragend sind. Und wir dann eben mit diesem Material jetzt eine Anwendung, die wir jetzt damit anvisieren, ist der Innenausbau, wo man, da hat dieses Ingenieurbüro auch zusammen mit uns eben, haben wir eine Studie gemacht, was denn so das größte Potenzial hätte. Wir sind da ganz offen eigentlich rangegangen, haben nicht von Anfang an gesagt, das ist es jetzt oder so, sondern wir haben uns angeguckt, was für Eigenschaften erreichen wir jetzt mit dem Material und wo sind eigentlich die größten Potenziale. Und da haben wir eben festgestellt, im Innenausbau, der wird, das kennen Sie vielleicht auch, eben aus Bürobauten, ständig wird irgendwas umgebaut, weil man einfach, das eine Büro muss größer sein, das andere kleiner oder es kommt ein neuer Mieter rein, der will es einfach anders haben. Und dann werden alle Wände rausgenommen und wird wieder von vorne angefangen. Und das passiert eben viel häufiger, als jetzt das Gebäude jetzt eben komplett neu zu bauen, auch die Grundstruktur. Und dadurch sind es einfach sehr, sehr große Mengen an Baumaterialien, die da verwendet werden. Und aktuell werden dort eben so, ist eigentlich die klassische Trockenwandkonstruktion, wo man Metallstände hat und eben Zementbauplatten, um das Ganze zu beplanken und eben noch Dämmstoffe, die dann da eingesetzt werden. Und dieses neue Material, das kann eben, ja, das alles zusammen in einem Material, das heißt, es trägt dann an sich eben so als Wand an zum Element zum Beispiel an sich und kann eben auch dann die Funktion von der Akustikwand eben auch übernehmen.
Spannend. Eignen sich dafür ganz bestimmte Pilze oder ein ganz bestimmter Pilz? Haben Sie da schon rumprobiert, was da so in Frage kommen würde?
Ja, also wir haben da sehr viel rumprobiert und ja. Das ist eben vielleicht auch im Vergleich zu anderen Materialien dort auch noch speziell, dass es eben ganz, ganz viele Mycelarten gibt und auch Substratarten, auf denen man eben das Ganze wachsen lässt und wir dann ja eine Auswahl treffen mussten oder die eben dazu passt. Und dort haben wir eben auch eine Pilzart genommen, die sich gut eignet, die sich nicht so leicht eben kontaminieren lässt zum Beispiel und die auch eine schnelle Wachstumsrate hat Und in dem Fall haben wir jetzt, der nennt sich Reishi-Pilz, ist eigentlich auch ein Pilz, den man kennt so aus der chinesischen Heilmedizin und der sich da eben gut eignet, weil er auch auf dem Holz wächst und sich damit eben verbinden kann und sich jetzt da jetzt erstmal für unsere Zwecke sehr gut geeignet hat. Als Substrat können wir auch eben Abfallmaterialien verwenden. In unserem Fall sind das Hanfschäben, das sind ja so ein eigentlich Abfallmaterial aus der Landwirtschaft. Das sind eben kurze Fasern aus Hanf. Und mit denen zusammen können wir dann eigentlich dieses, so eine Art von vorgemachtes Mycelium herstellen, was wir dann ja dann wieder in Analogie zum Stahlbeton sozusagen in unser Holzgitter einsetzen oder einfüllen und dann in einer Form wachsen lassen, bis wir dann eigentlich dieses fertige Wand- oder Akustikelement dann haben.
Können Sie da vielleicht noch ein bisschen genauer auf den Produktionsprozess eingehen? Fangen wir vielleicht wirklich bei den Grundlagen an. Wie kommen Sie an diese Pilze? Bauen Sie die selber dann an? Ernten Sie die oder haben Sie da Zulieferer? Und wie sorgen Sie dann dafür, dass sie vermengt werden mit diesen Holzgittern?
Ja, das ist ein Prozess, der eben auch dann nochmal ganz andere Anforderungen hat als jetzt zum Beispiel eben ja, im Holzbau, wo man sich das Material einfach direkt kaufen kann. Wir hatten da auch noch am Anfang keinerlei Kompetenz tatsächlich. Deswegen haben wir uns auch Partner gesucht, die das schon konnten, die ein eigenes Mycelium-Labor entwickelt hatten, eben am Kit. Und mittlerweile haben wir aber auch selbst angefangen oder haben uns selber auch Kompetenzen aufgebaut, eben das oder Anlagen auch aufgebaut, um das Ganze auch in unseren eigenen Laboren zu machen. Und dazu braucht man ja auch tatsächliche Biolabore, wo man auch eben die notwendige Sauberkeit und Reinheit hat. Wie das Ganze funktioniert, ist, dass man also dieses Grundmycel, das ist was wir uns anliefern lassen, das entwickeln wir jetzt nicht selber, also sozusagen die Pilzsporen, die werden erstmal wirklich so auf der Petrischale vermehrt. Daraus wird dann mit so einer flüssigen Nährlösung flüssiges Mycelium hergestellt. Und dann fängt eigentlich schon dieser Material- oder Wachstumsprozess an. Das heißt, wir nehmen das Substrat, das wird noch in die richtige Partikelgröße gebracht, eben zum Beispiel durch Schreddern. Das muss dann noch sterilisiert werden. Das kann zum Beispiel in Autoklaven passieren, aber es gibt auch andere Prozesse. Und dann wird das Ganze beimpft mit diesem Mycelium und wächst dann erstmal vor. Das dauert dann so 1 bis 2 Wochen in eben einem Wachstumsraum, in dem muss es schön warm sein, also so 26 bis 28 Grad und auch sehr feucht sein. Und da wächst das Ganze dann. Und dann haben wir eigentlich als Produkt dieses, nennen das vorgewachsenes Mycelium und das füllen wir dann in die Formen ein, indem wir auch unser Holzgitter dann eben vorbereitet haben. Und da wächst das Ganze dann nochmal so circa eine Woche oder 1 bis 2 Wochen, je nachdem wie groß das Ganze oder wie groß diese Bauteile sind. Und wenn dieser Prozess dann abgeschlossen ist, dann müssen wir den Wachstumsprozess auch stoppen, weil sonst würde es einfach weitergehen und dann würden tatsächlich die Pilze, die man sich jetzt eben vorstellt, also die Fruchtkörper dann daraus wachsen. Und um das Ganze zu stoppen, müssen wir dann das Ganze entweder trocknen oder in einem Ofen erhitzen auf ca. 60, 70 Grad ist da ausreichend und dann wird einfach der Pilz sozusagen getötet und das weitere Wachstum gestoppt und dann haben wir eigentlich dieses fertige Produkt. Man kann allerdings auch, es gibt Firmen in Deutschland noch nicht so wirklich viel, aber zum Beispiel in Holland gibt es eine Firma, mit der wir auch zusammenarbeiten, die auch vorgewachsenes Mycelium tatsächlich herstellt und vertreibt. Das machen wir auch teilweise, dass wir eben dann von diesen Firmen dann direkt das vorgewachsene Mycelium beziehen. Aber da hat man dann nicht so viele Auswahlmöglichkeiten, eben auf welcher Pilzbasis das eben jetzt oder auf welchen Substratbasis ist das Ganze hergestellt, sondern die haben meistens dann so eine bestimmte Art und wir haben eben in dem Projekt jetzt ein auf dieses Holzgitter angepasste Mixtur entwickelt, zusammen eben mit unseren Forschungspartnern.
Klingt relativ aufwendig, aber klingt auch danach, dass das für Sie eine wunderbare Gelegenheit war, eben diese Infrastruktur, Stichwort Biolabor haben Sie angesprochen, eben auch auf- oder auszubauen bei sich an der Uni Kassel. Und ich habe gelesen, dass Sie sogar auch ein Roboterlabor haben für die Architekturproduktion. Und Sie haben vorhin die Robotik auch schon mit angesprochen. Ich glaube, es nennt sich Rap Lab, wenn ich mir das richtig vermerkt habe. Spielt dieses Roboterlabor bei diesem Projekt Pilze als Ökobaustoff auch eine Rolle?
Ja, das war jetzt in dem ersten Schritt haben wir damit, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen eben diese Holzgitter hergestellt. Das heißt, dieser Prozess war komplett digital, also auch von der Zeichnung oder dann auch der ganzen Herstellung. Das heißt, wir konnten genau steuern, wie jetzt diese Holzgitter aussehen, was für eine Form die haben, hochpräzise und so weiter. Aber eben der ganze Mycelium-Prozess, der war händisch und den haben wir eben dann teilweise in dem Labor, aber auch teilweise eben mit unseren Partnern zusammen durchgeführt. Und jetzt in diesem zweiten Projekt, was wir jetzt gerade gestartet haben, da geht es jetzt tatsächlich darum, das Mycelium oder auch diesen ganzen Herstellungsprozess davon eben auch in so eine, ja, in einen industriellen Herstellungsprozess überzuführen, den man auch im industriellen Maßstab eben machen könnte. Und dazu ist jetzt auch geplant, da haben wir eben auch eine tolle Förderung bekommen von der Volkswagen Stiftung, wo wir dieses Roboterlabor erweitern wollen und wo wir eigentlich ja so eine Art Bio-Roboterlabor entwickeln wollen, wo wir sowas eben auch dann machen können. Aber eben auch mit der Idee, jetzt nicht nur, dass wir jetzt dieses tolle Labor haben, sondern dass wir das Ganze auch mit Industriepartnern so weiterentwickeln können, dass das tatsächlich in Architektur dann auch zur Anwendung kommen kann.
Wagen Sie eine Prognose, bis wann das potenziell der Fall sein könnte? Also wenn wir zum Beispiel an diese Pilzwände denken?
Ja, das ist so ganz, ganz schwierig zu sagen, gerade bei jetzt so einem Projekt, weil wir teilweise haben wir Forschungsprojekte, wo wir denken, wir sind schon ganz, ganz weit und da müsste es doch eigentlich schon längst von der Industrie aufgegriffen werden. Und es dauert dann aber doch noch relativ lange, bis dann sowas passiert. Bei dem Projekt sind wir eigentlich noch wirklich sehr in der Grundlagenforschung und da muss auch noch wahnsinnig viel geforscht werden, weil wir zum Beispiel auch eben Dinge wie Alterung, wie genau sich eben diese Baustoffe dann in der Praxis verwenden lassen, ja noch nicht sehr weit erforscht haben. Aber das Interesse einfach daran extrem hoch ist und wir ja von Architekten auch eben auch von Firmen da auch jetzt von denen aus direkt einfach wahnsinig viel Kontakt bekommen und da so der Wille irgendwo da ist, sowas vielleicht schneller zu machen. Insofern hoffe ich da schon darauf, dass das vielleicht schneller passieren könnte als jetzt so in der ja so normalen Forschung, wo man eben alle Schritte durchläuft und sozusagen alles bis ins letzte Detail erforscht, aber nie zur Anwendung kommt. Und wir haben tatsächlich auch jetzt in den letzten Jahren auch wie so ein Konzept entwickelt, dass wir eben sagen, wir machen nicht mehr diese Forschung, die erstmal alle Varianten erforscht und dann in die Anwendung geht, sondern wir suchen uns eben gezielt auch so Beispiele, wo wir sagen, versuchen ganz schnell eine neue Anwendung zu entwickeln und da sehr, sehr weit zu gehen. Und lassen dann einfach an den Seiten etwas weg in dem ersten Schritt, ja, und erforschen sozusagen so ein bisschen umgekehrt. Wir bauen den Abschlussprototypen zuerst und forschen dann weiter.
So, ja, und verständlich.
Das ist so,
erstmal in die Gänge kommen.
Genau.
Manchmal braucht man auch einfach dieses Anfangsmomentum, nicht wahr? Dass er dann in die anderen Teilbereiche trägt.
Genau. Es gibt eigentlich wie so, dadurch, dass es so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, könnte ich wahrscheinlich mein ganzes Leben jetzt daran forschen und das alles ergründen. Aber wenn ich eine bestimmte Anwendung will, glaube ich, ist es dann auch interessant, eben zu sagen, man sucht sich dann gezielt eine Möglichkeit und versucht dort sehr weit zu kommen und macht es auch eigentlich schon von Anfang an eben mit Industriepartnern und versucht dort eben möglichst schnell etwas zu bewirken. Und das ist, glaube ich, auch, das hatten wir am Anfang von unserem Gespräch, wo wir eben gesagt haben, ja, es gibt dieses ja, drängende Problem einfach im Bauwesen. Und ja, wir müssen jetzt etwas ändern und eben nicht in 20 Jahren.
Und ich kann mir vorstellen, mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten und eben, wie Sie sagen, möglichst schnell etwas bewirken, das ist sicherlich auch für Ihre Studierenden wahnsinnig spannend und motivierend.
Ja, das ist auch sehr spannend, gerade auch an der Universität Kassel, was sich so in den letzten Jahren da getan hat, weil wir einfach gemerkt haben, oder beziehungsweise, ja, es kam eigentlich auch wirklich umgekehrt, dass es jetzt nicht so war, nur wir kommen mit diesen Themen und sagen, ihr müsst doch nachhaltig bauen, sondern es gab tatsächlich eben letztes Jahr eine Studierendeninitiative, die eben so einen neuen Titel und auch Forderungen eigentlich an alle Lehrenden von unserem Fachbereich gerichtet hat. Die hieß Less Doppelpunkt On, also wie Lesson auf Englisch, aber eben Less und dann On. Und die hatte eben zum Ziel, uns herauszufordern und zu sagen, wir wollen jetzt wirklich Lehrinhalte haben, die sich auf nachhaltige Themen in ganz unterschiedlichen Bereichen eben, das ist ja bei uns nicht nur Architektur, sondern auch Stadt- und Landschaftsplanung, dann ausdifferenzieren. Und ja, da haben die Studierenden uns wirklich sehr gezielt ja gefordert und haben diese Lehrformate angefordert, auch mit dem Erfolg, dass eben dann ein Teil, das nicht alle, aber ein großer Teil hat dann eben direkt reagiert innerhalb von wenigen Wochen, ne, und hat schon im nächsten Semester eben wurden dann eben Lehrformate angeboten, die auch diesen Titel sozusagen als Vortitel genommen haben, Less, und dann eben das Thema, was jetzt war, um das weiterzuentwickeln. Und das finde ich unglaublich spannend, wenn man eben so jetzt in dieser Zeit ist, wo das auch so direkt eingefordert wird. Und
aber auch schön zu hören, dass die Uni dann auch so schnell reagiert. Also oft wird ja dem Universitätssystem auch eine, naja, so ein gewisser Starrsinn, Bürokratie und so weiter vorgeworfen. Schön, wenn es dann auch solche Beispiele gibt.
Ja, auf jeden Fall. Und weil es auch fand ich lustig war, weil wir haben uns dann gesagt, ja, wir machen das doch eigentlich sowieso, wir haben doch diese Themen in unserer Lehre. Aber dann haben wir uns natürlich auch gedacht, ja, okay, aber wenn wir das jetzt wirklich so genau hätten, dann würden die ja nicht so aufschreien und sagen, wir wollen das jetzt. Das heißt, irgendwo sollten wir jetzt schon reagieren, und vielleicht hatten wir es teilweise schon in unserer Lehre, aber vielleicht nicht so umfassend wie eben die Anforderungen, wie die Anforderung ist. Und ich glaube auch, dass ich so ich hatte jetzt gerade diese Woche mit meinen Studierenden aus dem ersten Semester, also wir machen auch jetzt nicht nur so ganz advanced Lehre mit eben diesen neuen Bauprozessen jetzt so im Masterstudium, sondern wir machen tatsächlich auch wirklich so vom ersten Jahr an, machen wir Unterricht und Studios, und wir haben uns ganz viele Gebäude angeschaut in München und Stuttgart. Und auch einige eben Sichtbetongebäude, ja, was so in der Architektur ja immer so ein Baustoff, wo sich auch die Architekten sehr identifiziert haben bis jetzt, weil ich kenne es noch aus meinem Studium und auch von meinen Kollegen, dass da einfach ein wahnsinniger, ich fast schon auch Fetisch, ja, diesem Material, die Oberflächentextur und
also ich wollte gerade fragen, warum eigentlich, woher kommt das, diese Begeisterung, Identifikation mit Sichtbeton?
Genau, eine wahnsinnige Begeisterung, und wir sind durch diese Gebäude gelaufen, und ich muss sagen, ich finde sie auch selbst, also ich finde es ja auch immer noch schön, wenn ich viel mit Holz jetzt baue oder auch forsche. Aber da kam wirklich fast schon so unisono von den Studierenden, ja, warum bauen die denn jetzt da so viel mit diesem Sichtbeton? Uns gefällt das überhaupt nicht. Und das hat mich jetzt wirklich dann auch so nochmal zum Nachdenken gebracht, weil man ja so merkt, okay, das ist jetzt wirklich auch so eine Generation, die das einfach komplett anders sieht und die das so vielleicht auch negativ sieht, dieses Material, dass sie das auch jetzt nicht mal so von der, ja, Oberflächen- und Schönheitsqualität auch nicht mehr akzeptiert, auch visuell.
Ja, und dann müssen natürlich Menschen in der Forschung und Lehre, wie sie es sind, auch mit der Zeit gehen und dürfen kein Betonkopf sein. Das ist natürlich auch ganz wichtig, ein kleines Wortspiel zu platzieren. Aber wenn wir schon beim Thema sind, Uni Kassel, in welchen Studiengängen und Lehrveranstaltungen kann man Sie dort eigentlich erleben?
Ja, wir sind im Fachbereich Architektur untergebracht und sind dort ein Entwurfslehrstuhl. Das heißt, wir sind nicht nur, wie es vielleicht bei oder jetzt bei Kollegen, die in meinem Bereich so in eben digitalen Methoden forschen, oft der Fall ist, dass sie eben mehr so in den technischen Bereichen untergebracht sind. Wir sind tatsächlich so ein Entwurfslehrstuhl, der auch im Jahr das erste Jahr unterrichtet und eigentlich durch komplett so sich durch das Studium durchzieht. Wir arbeiten auch noch viel tatsächlich mit der Kunsthochschule zusammen, die ein Fachbereich ist, offiziell von der Universität. Das ist auch noch mal speziell. Das heißt, es ist jetzt nicht so die Akademie, die eben komplett selbstständig ist, sondern, also ist sie irgendwo schon auch, aber sie ist tatsächlich offiziell Teil und es ist für uns wahnsinnig interessant, weil, oder auch für die Studierende von denen auch, weil die mittlerweile einfach sehr oft zu uns kommen und ja, eben gerade solche, diese Arten, wie man zeichnen kann, aber wie man eben auch digital herstellen kann, aber es vielleicht dort nicht so stark verankert ist, dann eben eher zu uns kommen, um auch was von diesen Lehrformaten eben dann mitzubekommen. Und da hat sich eigentlich so ein sehr reger Austausch entwickelt in den letzten Jahren, wo eben Studierende gerade so aus dem Produktdesign zum Beispiel und ja, da sich mit uns austauschen und wir auch teilweise jetzt auch schon neue Lehrformate jetzt auch mit den Biomaterialien da auch gemeinsam mit Professoren dort ausprobieren.
Ja, spannend, ganz toll. Ist natürlich schön, wenn so die Schwerpunktfelder auch zusammenwirken können.
Und was vielleicht auch noch vielleicht noch anzumerken ist, dass jetzt es da so eine neue Initiative gibt, die eigentlich gerade erst so gestartet hat. Das ist das Kassel Institute of Sustainability. Mhm. Und da hat die Universität tatsächlich oder plant auch immer noch, es sind insgesamt, ich glaube, 15 oder 17, sind wir ganz im Kopf jetzt, Professuren insgesamt, die jetzt über die nächsten Jahre dann auch ausgeschrieben werden. Ein Teil sind davon schon besetzt, die in praktisch allen, also komplett fachbereichsübergreifend arbeiten. Und da hat sich eben zum Beispiel auch schon eine neue Professur, die eben gerade angefangen hat, ist die Susanne Ritzmann, die jetzt eben an der Kunsthochschule verankert ist und die jetzt auch mit uns zusammen eben dort so ein eben künstlerisches Biolabor dort weiterentwickelt und wo wir eben da auch auf, ja, auch nicht nur eben jetzt diesen technischen und baukonstruktiven Wege arbeiten, sondern auch sehr, ja, künstlerisch und so im Produktdesign verankert da zusammenarbeiten.
Schön, fantastisch. Dann hat uns das, glaube ich, mal einen ganz guten Überblick gegeben. Vielleicht zum Abschluss doch nochmal die Frage, wenn wir uns über Pilze Gedanken machen und über neuartige Baustoffe, gibt es darüber hinaus noch andere Biomaterialien, von denen Sie sich für die Zukunft erhoffen würden, dass sie eben auch im Baugewerbe gut eingesetzt werden könnten?
Ja, also es gibt Forschungen auch zum Beispiel mit Algen. Da haben wir jetzt noch nichts gemacht, weil die auch als Energiequelle dienen können, aber auch eben auch in der additiven Fertigung. Wir haben noch ein weiteres Projekt, was sich mit Ketosan beschäftigt. Es ist auch ein Material, was aus eben Schalentierabfällen hergestellt werden kann. Eben echt ja, alle irgendwelche Fischabfälle und Krabben und so weiter, was auch ein riesiger Anteil ist an Abfall. Und daraus kann man eben das Ketosan herstellen, was heutzutage eher zum Beispiel für medizinische Zwecke verwendet wird. Und wir haben jetzt daraus solche Art von Membranen entwickelt, die man auch 3D drucken kann. Und das ist auch ein sehr, sehr interessantes Material. Da sind wir auch noch sehr in der Grundlagenforschung, sage ich jetzt mal. Aber da haben wir auch schon wirklich sehr beeindruckende, also Festigkeitswerte feststellen können mit diesen Membranen, die wir dort herstellen konnten. Und da sind wir auch noch gerade daran, in einem weiteren Projekt, was wir auch jetzt wieder neu aufziehen, dann weiter zu forschen. Das heißt, es sind eigentlich teilen wir das so ein bisschen ein in Materialien, die wir eben ja vielleicht neu entwickelt, aber auch Materialien, wo wir einfach so einen Kreislauf aus eigentlich einem Abfallmaterial dann weiterführen. Das machen wir übrigens auch mit Holz, wo wir eben Altholz verwenden, dann nicht in dieser Form eben von einem Faden, sondern einfach wirklich schon der Partikel, den Holzpartikeln, die durch den Schredder gelaufen sind und wo wir das Material dann wieder neu verdichten, neu zusammenführen, auch mit Biobindern und dann auch für die additive Fertigung verwenden. Das heißt, da sind wir auch viel mit Materialien eben so aus diesen Restkreisläufen beschäftigt, wo auch gerade natürlich auch aus dem Bauwesen es unglaubliche Mengen an Abfallmaterial einfach gibt von den Gebäuden, die wir einfach ständig wieder neu bauen und wo wir die Dachstühle zum Beispiel eben wegschmeißen, die oft weggeschmissen werden und sowas, diese Arten von Materialien nicht direkt wiederverwendbar sind und man eben trotzdem wieder, wenn man sie in eine Form bringt, sie dann weiterverwenden kann.
Ja, ergibt natürlich total Sinn. Ich meine, Kupfer und dergleichen offensichtlich wertvolle Materialien werden ja schon seit jeher entnommen, wenn ein Gebäude, weiß nicht, abgerissen wird. Aber wie Sie sagen, gibt es natürlich viel, viel mehr Materialien, die hoffentlich in Zukunft dann wieder noch einen sinnvollen Zweck erfüllen könnten. Spannend, dass Sie daran mitwirken in Ihrer Forschung. Ich würde gern zum Abschluss des Gesprächs noch zu unserer Rubrik der Halbsätze kommen. Die haben wir jedes Mal mit dabei, ganz harmlos. Ich würde Ihnen ein paar kleine Halbsätze vorschlagen und einfach mal schauen, ob Ihnen dazu irgendwas in den Sinn kommt und wenn ja, was. An der Architektur begeistert mich bis heute.
Die Gestaltung, die Materialien und auch die Arbeit mit eben Kollegen daran.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
Gute Frage. ich würde sagen, ja, so die ersten großen Projekte, an denen ich gearbeitet habe, aber dann auch die Erkenntnis irgendwo daraus, das weiterzuführen eben in neue Generationen und ja auch im Akademischen so Grundideen einfach weiterzuentwickeln. Das war, glaube ich, so ein Punkt, der für mich sehr prägend war, wo ich gemerkt habe, okay, mich interessiert es, das, was man in der Praxis entwickelt, auch weiterzudenken und auch theoretisch zu umfassen.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
Den gebe ich häufig den Rat, nicht zu verzweifeln an zu viel Input, den wir geben, sondern möglichst viel davon aufzusaugen und auch selbst weiterzudenken. Nicht nur das zu machen als Aufgabe, was wir ihnen geben, sondern tatsächlich selbstständig Ideen zu entwickeln.
Für die Zukunft sehe ich besonders spannende Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Architektur in?
Ja, das ist klar. In unserer Forschung neuen Materialien, neuen Herstellungsprozessen, die sich mit nachhaltigen Materialien und nachhaltigen Konzepten befassen.
Und ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie uns heute in genau diese Themenwelten einen wunderbaren Einblick gegeben haben. Ganz herzlichen Dank.
Auch vielen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht.
Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss.
Danke.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.